ARD.
Im Oktober 2024 bekomme ich eine Nachricht von der Infozentrale des NDR. Die leitet mir eine Mail weiter von einer Stefanie aus Bayern. Sie schreibt, dass sie unsere Kunstverbrechenfolgen zu Hitlers Hengsten gehört hat. Das sind die Pferdestatuen von Bildhauer Josef Thorak, die vor Hitlers Reichskanzlei standen und später in einen spektakulären Kunstschmuggel verwickelt wurden. Beim Hören hat Stefanie erst erfahren, wie groß die Szene ist, die mit NS-Kunstobjekten handelt. Ich freue mich total über das Feedback, aber dann bekommt diese Mail einen anderen Ton. Und plötzlich liest sie sich wie ein Auftrag. Stefanie schreibt:
Anfang 2024 ist aus einem kleinen Dorf in Oberbayern die Bogenschützin, eine große Statue von über 2 Metern, plötzlich spurlos verschwunden, die in NS-Kreisen wohl einen hohen Sammlerwert hat. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie sehr herzlich, meine Nachricht an Lenore Lötsch weiterzuleiten. In der großen Hoffnung, dass Frau Lötsch Kontakt zu uns aufnimmt.
Mache ich natürlich sofort. Ich verabrede ein Telefonat mit Stefanie, denn was sie in dieser Mail nicht geschrieben hat, was ich mich aber sofort frage, von wem stammt diese Statue, die Bogenschützin? Warum will Stefanie, dass wir diese Geschichte recherchieren? Und was ist das für eine Verbindung in NS-Kreise?
Hallo, hallo, hallo.
Es ruckelt bei diesem Telefonat. Wir hören uns zunächst nicht richtig. Ich bin im NDR-Studio in Hamburg, Stefanie zu Hause in Bad Tölz. Als die Leitung dann doch steht, sprudelt es aus Stefanie heraus. Es ist ihre Geschichte, die ihrer Familie und die ihres Großvaters. Und sie beginnt auf einem Wochenendgrundstück in einem oberbayerischen Dorf bei Egling.
Viele Menschen, mit denen wir bei unserer Recherche gesprochen haben, wollen nicht, dass der genaue Ort genannt wird. Einige wollten ihren Namen in dieser Geschichte nicht hören. Stefanie hat uns aber in ihr Haus gelassen und in ihre Erinnerungen an die 3 Skulpturen, die im Garten ihrer Großmutter standen. Die Nymphe, die Schreitende und die Bogenschützin. Allesamt von Matthias Schumacher, ihrem Großpapi. So wird er in der Familie genannt.
In diesem Garten, da haben wir eben drumherum Fang gespielt. Also das gehörte so ein bisschen wie die Luft zum Atmen dazu. Aber wir haben dem jetzt gar nicht so eine große Bedeutung als Kunstobjekt zugewiesen. Das war eben was von unserem Großvater und den hatten wir nie kennengelernt. Mhm. Und das war eben das, was von ihm noch da war. Und wir haben uns überhaupt nicht Gedanken gemacht, was der für ein Bildhauer war oder wie der in der Kunst irgendwie wahrgenommen worden ist, sondern es hatte einfach so einen ganz persönlichen Bezug.
Als wir miteinander telefonieren, ist die Bogenschützin seit einem Jahr verschwunden. Den genauen Zeitpunkt des Diebstahls kennt Stefanie nicht. Aber sie erzählt mir, dass sie und ihre Schwester unter anderem bei eBay Kleinanzeigen und Facebook nach der verschwundenen Skulptur gesucht haben. Und da hätte sich jemand gemeldet. Sie gibt mir den Kontakt. Und ich schreibe dem Mann. Es ist ein amerikanischer Sammler. Er schickt mir eine Sprachnachricht.
Good day. Guten Tag.
I am known online as Johnny Utah.
Ich bin online als Johnny Utah aus den USA bekannt.
I've been collecting German.
Ich sammle seit langer Zeit deutsche und österreichische Kunst aus den 1930er und 1940er Jahren.
As soon as I saw the Bogenschützin photo on eBay,
sobald ich das Foto der Bogenschützin auf eBay sah, wusste ich, dass es ein wichtiges Werk ist. Ich habe einige historische Fotos von den Werken von Schumacher, mit denen ich die Bogenschützin abgleichen konnte. Es gibt auch eine Postkarte, die dieses Kunstwerk zeigt.
Es ist nicht irgendeine Postkarte. Es ist die Einladungskarte für die große deutsche Kunstausstellung 1939 in München, die wichtigste Kunstschau der Nazis. Und Matthias Schumacher lieferte gewissermaßen das Coverfoto. Es zeigt das Werk, das aus dem Garten von Stefanie gestohlen wurde. Die Bogenschützin. Das ist Kunstverbrechen. Großpapi, Goebbels und die Nazi-Kunst. Ich bin Torben Steenbuck.
Und ich bin Lenore Lütsch.
Kunstverbrechen ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur. Das hier ist der erste Teil der Geschichte über ein Kunstwerk aus den 30er Jahren, das spurlos verschwunden ist. Ihr findet schon jetzt alle Episoden zu diesem Fall in der ARD-Audiothek. Hallo, liebe Kunstverbrechen-Community. Wir haben euch in dieser vierten Staffel ja versprochen, Geschichten über gestohlene, gefälschte, geschmuggelte Kunstwerke zu recherchieren, die ihr uns geschickt habt. Und ihr habt es eben im Intro gehört, wir haben den Auftrag ernst genommen. Und ich weiß noch, wie du, Lenore, vom ersten Moment an bei dieser Geschichte komplett angefixt warst. Du bist da ins Büro reingekommen und meintest, ey, das ist so spannend, das müssen wir machen. Was genau hat dich da eigentlich so gecatcht?
Also es waren, glaube ich, wirklich die ersten Mails und dieses erste Telefonat mit Stefanie. Also ne, da war gleich so viel Offenheit, so viele Fragen, aber auch Unsicherheit. Mhm. Also was stand da eigentlich im Garten, wo wir als Kinder eben Verstecken gespielt haben? Wer war mein Opa oder eben Großpapi, sagt sie ja. Und interessiert sich echt irgendeiner für diese Bogenschützin, also abseits der Familie? Das hat irgendwas getriggert in mir. Mhm. Ne? Ich habe ein total großes Faible für Familiengeschichten, für so Geheimnisse in der Familie, wo vielleicht auch erst die dritte Generation rangeht und die richtigen Fragen stellt. Und das Gefühl hatte ich, das ist sowas. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie es bei dir war. Also ich war total überzeugt, hast du gedacht, ach Lötschi, lass mal, ist nichts für einen Podcast.
Naja, also ich war vielleicht ein bisschen skeptischer als du, weil ich auch erstmal gedacht habe, ja, Kunstwerk aus dem Garten eines Wochenendgrundstücks geklaut, ist jetzt vielleicht schmerzhaft für die Familie, aber ist das wirklich wertvoll? Hat das für irgendwen sonst noch eine Bedeutung? Ich sag mal, nach unserer gemeinsamen Reise nach Oberbayern und meinem Ausflug zu einem der wichtigsten Sammler für NS-Kunst in Europa, kann ich mit Fug und Recht behaupten, ja, ja, krasses Kapitel der deutschen Kunstgeschichte, über das wir unbedingt sprechen müssen.
Ja, aber bevor wir so auf der Metaebene unterwegs sind, arbeiten wir hier erstmal die wichtigsten Ermittlerfragen, die berühmten W-Fragen ab. Also was, wann, wo, wer und wie.
Okay, gehen wir es an und Lieblingsproducer Oleg, Lenore schlägt jetzt mal die Akte auf und du spitzt das Ganze hier soundtechnisch jetzt mal so an in Richtung Ermittler-Duo Steenbuck und Lötsch haben Fragen. Ganz einfache, basic Fragen. Was wurde gestohlen?
Eine Bronzestatue, 2,38 Meter hoch, Gewicht ist unklar.
Wo war der Tatort?
Ein Grundstück am Rande eines Dorfes in Oberbayern. Die genaue Adresse kennen wir. Um das Grundstück war eine sehr dichte Buchenhecke. Von der Straße war der Tatort nur begrenzt einsehbar. Es gibt einen direkten Nachbarn. An zwei Seiten grenzen Wiesen und Felder an das Grundstück.
Wann fand der Diebstahl statt?
Der Tatzeitpunkt ist unklar. Es muss zwischen Herbst 2023 und Anfang 2024 geschehen sein. Bemerkt wurde der Diebstahl im Februar 2024.
Wer ist die Geschädigte?
Stefanie und ihre Geschwister.
Gab es sonst besondere Umstände?
Das Grundstück, von dem die Bronzestatue gestohlen wurde, war bereits verkauft worden. Mit dem neuen Eigentümer des Grundstücks war schon vereinbart, dass die Statue abtransportiert wird und zu einem der Familienmitglieder kommt. Besagter neuer Grundstücksbesitzer bemerkte den Diebstahl auch als erster und informierte die Familie.
Wissen wir etwas über den Wert des Objekts?
Dazu gibt es keine Angaben. Eine Wertermittlung hat vor dem Diebstahl nicht stattgefunden.
Und hat die Polizei schon ermittelt?
Ja, der Diebstahl des Kunstwerks wurde am 6. März 2024 bei der Polizeidienststelle in Bad Tölz angezeigt. Danach gab es Ermittlungen.
Und wie lautet die Kurzbeschreibung des Objekts?
Stehender weiblicher Akt mit Bogen in der linken Hand, der in den Himmel zeigt.
Packen wir ein Bild in die Shownotes der Folge, oder?
Auf jeden Fall. Klick da gerne mal rein.
Okay, das ist die Ausgangslage. Und es ist natürlich auch nicht gerade ideal, dass wir in einigen Punkten nicht konkret werden können. Also wie heißt denn nun dieses Dorf in Oberbayern? Lenore und ich sind da hingefahren, mussten aber den Leuten, die wir interviewt haben, zusagen, dass wir den genauen Ort nicht nennen.
Ja, und bei dieser Ortsbegehung gab es dann doch einige Überraschungen für mich.
Und bei ein paar der AnwohnerInnen, die wir gesprochen haben, gab es, naja, Verständigungsprobleme. Norddeutsche in Oberbayern halt.
Ja, stimmt. Ich habe dich angeschaut und wusste, okay, Tom ist genauso lust. Also einfach kräftig weiternicken. Den Sinn dieser Sätze werden wir schon irgendwie erfassen.
Ja, genau. Aber bevor wir den Tatort besichtigt haben, sind wir zu Stefanie gefahren. Denn sie ist ja gewissermaßen unsere Auftraggeberin. Und wir haben uns gefragt, warum hängt sie so an diesem Kunstwerk, bei dem sie uns um Hilfe gebeten hat, es wiederzufinden?
Und was ist ihr Motiv, die Bogenschützin unbedingt wiederzufinden? Also große Kunstliebe oder der Geldwert der Statue oder vielleicht einfach Interesse an Familiengeschichte und vielleicht auch einfach schlechtes Gewissen?
Wir machen uns also auf den Weg nach Bad Tölz, denn wir wollen Antworten auf unsere Fragen. Bad Tölz liegt ca. 50 Kilometer von München entfernt an der Isar. Und als wir Ende Mai dahin fahren, ist ehrlicherweise kein Biergartenwetter. Während wir im Auto sitzen und den Stadtrand von Bad Tölz erreichen, wetten wir. In was für einem Haus wohnt Stefanie? Traditionell oder ganz modern? Wir biegen dann in eine Straße ein, in der viele, ich würde mal sagen, eher traditionell bayerische Häuser stehen. Also zweistöckig, hölzerner Giebel, hölzerne Fensterläden. Aber vor allem haben die Häuser alle große Gärten. Viel, viel Grün vor den Häusern. Wir kommen extra ein bisschen früher zu dem Termin, parken ein bisschen entfernt vom Haus, erstmal umschauen, Lage sondieren. Dich, Lenore, interessieren dabei vor allem die Straßenschilder.
Voll im Literatenviertel. Theodor Körner, Ludwig Thoma.
Ja, und ich muss schon sagen, genau so stelle ich mir bayerische Kleinstadt vor.
Ja, aber also da musst du schon noch sagen, bayerische idyllische Kleinstadt.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das hat ja was Uriges irgendwie so. Auch schön grün, die Vögel zwitschern. Wer könnte hier ein Verbrechen begehen? Ich bitte dich.
Naja, da ist ja auch kein Verbrechen passiert. Also jedenfalls keines, von dem wir bisher wissen. Ihr habt ja gehört, wir wollen uns mit Stefanie in ihrem Wohnhaus treffen und nicht am Tatort.
Aber du warst dann ja trotzdem komplett im ErmittlerInnen-Modus.
Ja, total. Ich war voll auf Kunst aus den 30er Jahren gepolt. Und was sehe ich da in irgendeinem Fenster im ersten Stock? Eine Figur, ein Schreitender, vielleicht so 40 Zentimeter groß, stand da auf dem Fensterbrett.
Oh, da ist doch schon mal Kunst.
Bisschen kleinformatiger.
Ja, aber guck mal, dieser Schreitende da, das könnte schon.
Also, du hast recht.
Echt? Krass.
Auch wieder eine Bronzestatue. Ein muskulöser Mann, der vorwärts geht. Steht im Fenster von einem der Häuser hier.
Könnte absolut 20er, 30er Jahre sein. Aber vielleicht sind wir auch schon. Wir wollen vielleicht auch schon.
Ja.
Wir waren ja eine Viertelstunde vor dem Termin da. Passiert mir ehrlicherweise auch nur, wenn ich mit dir unterwegs bin.
Na, wir sind jedenfalls noch ein bisschen rumspaziert und haben uns das Panorama angeschaut.
Und ihr müsst uns für komplett bescheuert halten, wenn ihr das jetzt hört. Aber zwei Norddeutsche, wenn sie bayerische Berge erblicken, ich weiß nicht, ob man das mal wissenschaftlich untersuchen lassen sollte.
Ach, guck dir die Berge an. Komm mal her.
Wuhu. Ja, sowas haben wir im Norden nicht.
Mit Schnee auf den Gipfeln. Irre.
Wir haben uns dann irgendwann wieder eingekriegt und gehen weiter zu dem Haus von Stefanie. Großer Balkon über die ganze Frontseite des Hauses, mit Weinreben bewachsen, weiße Hauswände, dunkle Holzfensterläden. Im Garten liegt Spielzeug. Man sieht, hier wird gelebt und nicht in erster Linie der gestutzte Rasen präsentiert. In einer Ecke des Vorgartens, an einer Birke, fast ein bisschen versteckt, steht gleich die erste Statue vom Künstler Matthias Schumacher. Die hast du, Lenore, natürlich sofort entdeckt.
Ja, ich hatte mir das Werkverzeichnis vorher noch mal genau angeschaut. Also alles, was ich so im Netz entdecken konnte, war ehrlicherweise jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Ja, ja, das ist er schon mal, der Schumacher. Ich glaube, das ist dieser Prometheus.
Ah, okay.
Hallo.
Hallo.
Guten Tag.
Hallo. Hi. Stefanie.
Lenore. Hi.
Torben. Hallo. Hi. Torben, kommt rein.
Also ich habe schon mal die erste Wette verloren. Mein Tipp war, ihr lebt in einem Architektenhaus. So, ganz viel Glas und durchscheinend.
Nein. Ich hab auf bayerisches Idyll getippt und lag damit vollkommen richtig.
Das ist so eine Mischung.
Aber irre, ist total schön und echt irgendwie auch tolle Gegend, muss man sagen.
Und ja, wir kommen gerne rein.
Komm.
Stefanie in Jeans, T-Shirt und barfuß führt uns durch den Flur ins große Wohnzimmer. Alles ist luftig und hell. Es gibt wenig Möbel, eine große Bücherwand. Ich fühle mich sofort vollwohl. Bis zur intensiv blau gestrichenen Wand im Wohnzimmer, alles genau meins. Ein weißer, langer Holztisch ist das Zentrum des Raums. Stefanie holt ihre Mutter, die wohnt im Seitenflügel des Hauses, und wir scannen, was auf dem Tisch ausgebreitet ist. Fotos, Hefter, Kisten mit Briefen und ganz oben auf dem Stapel ein braunes DIN A5-Heft.
Ja, und da war ich sofort hooked, weil vorne auf dem Heft war ein großes Hakenkreuz drauf und in so alter deutscher Schrift das Wort Ahnenpass. Ich habe sowas vorher noch nie live gesehen bzw. in der Hand gehalten. Aus der Recherche weiß ich aber, dass das ein, in Anführungszeichen, Ausweis war, mit dem die arische Abstammung belegt werden sollte.
Genau, ist also eine Erfindung der Nazis, die ihren Rassenwahn dokumentiert.
Ich habe tatsächlich aus Interesse jetzt vor der Aufzeichnung auch mal meine Eltern angerufen und gefragt, ob meine Großeltern sowas hatten. Mein Vater hat ehrlicherweise von sowas noch nie gehört, ist sich aber unsicher, weil mein Urgroßvater in der Marine war. Kann also sein, dass er sowas brauchte, um da dienen zu können. Meine Großeltern haben da zumindest nie drüber geredet. Und mütterlicherseits sind meine Großeltern Vertriebene aus der Region Königsberg. Die hatten sowas auch nicht.
Ja, ich habe genau so ein Exemplar mal im Schreibtisch meines Vaters gefunden und konnte damals überhaupt nichts damit anfangen. War ich so 12 oder so. Mhm. Und ich dachte, okay, das ist der Beweis. Mein Opa war Nazi. Der war Lehrer und Beamter. Und Beamte mussten wohl sowas anlegen, hat mein Vater mir damals erklärt. Und wir reden da ja gleich auch mit Stefanie drüber. Man merkt jedenfalls, dass sie sich genau diese Frage stellt, seit dem Diebstahl der Bogenschützin und diesem Hinweis des Sammlers aus Utah. Wer war mein Großvater, den ich nie kennengelernt habe? Und sie hat eben versucht, Antworten in den Kisten aus dem Keller zu finden. In der Familie wurde nie viel über ihn gesprochen, aber ihre Mutter, die ist mittlerweile ins Wohnzimmer gekommen und dann setzen sich die beiden an den Tisch und da gibt es so ein kleines Gespräch.
Du hast ja eigentlich auch nichts damit zu tun.
Gar nichts.
Ist ja nur dein toter Schwiegervater, den du noch nicht mal kennengelernt hast.
Schwiegertochter, die ihn nie kennengelernt
hat. Ja, genau. Also du hast ja noch mal was und ich bin sogar noch irgendwie mit ihm. Aber deswegen.
Du bist ja seine Enkelin.
Ich bin immer seine Enkelin. Mhm. Und ich kann ja auch nichts dafür, was er gemacht hat. Eben. Und ich weiß es auch ja nicht wirklich. Ja, ich sehe halt nur diese Sachen. Mhm. Und also wird er dem allen nicht so abgeneigt gewesen sein, gell? Sonst hat man sowas ja nicht. Oder? Da macht man ja nur mit, wenn man das irgendwie, warum auch immer.
Stefanie erzählt uns dann nochmal von der Zeit, als der Diebstahl passiert war und sie im Auto sitzt und unsere Podcast-Folgen über Hitlers Hengste hört, also diese Statuen von Josef Thorak. Bei der Recherche habe ich als Reporter auch einen Blick hinter die Kulissen der Sammler- und Händlerszene geworfen. Also die Leute, die mit Kunst und Krempel aus der Zeit des Nationalsozialismus handeln. Und in dem Moment schöpft Stefanie wieder Hoffnung und schickt uns diese Mail.
Aber die erste wirkliche Frage, die sie an uns stellt, da im Mai in ihrem Wohnzimmer, ist für sie die alles Entscheidende.
Glaubt ihr, dass es die noch gibt überhaupt? Oder glaubt ihr, sie ist eingeschmolzen?
Ich glaube, es ist. Ich sage dazu morgen mehr. Wir beide wollen schon loslegen, drücken uns dann aber um eine konkrete Antwort. Wir haben zwar Theorien, aber mit der Recherche sind wir noch nicht am Ende.
Also wollen wir alles haarklein wissen. Wie war dieses Telefonat, bei dem sie erfahren hat, dass die Bogenschützin gestohlen wurde?
Mein Bruder hat mich angerufen und hat gefragt, habt ihr die Statue jetzt mittlerweile geholt? Und dann habe ich gesagt, nee, wieso? Ja, weil die ist weg. So, das war das. Und er hatte eben mit den neuen Eigentümern gesprochen und mit denen war eben ausgemacht, dass ich mich darum kümmere, dass die irgendwann geholt würde. Und genau, und dann war diese Statue eben weg und der dachte eben, dass ich die jetzt mittlerweile abgeholt habe. Ja, das war echt blöd. Und ich habe mich so geärgert, dass ich es nicht gemacht hatte.
Das Grundstück, das war das Wochenendgrundstück ihrer Großmutter. Ursprünglich standen dort einmal drei überlebensgroße Aktdarstellungen. Die Nymphe, die Schreitende und die Bogenschützin. Als die Großmutter und dann die Tante von Stefanie Anfang der 2000er Jahre sterben, wird das Grundstück vermietet an einen Münchner Buchhändler.
Als schließlich 2022 auch Stefanies Vater stirbt, beschließt die Familie, das Grundstück zu verkaufen. Die verbliebenen Figuren des Großvaters wollen sie aber zu sich holen. Im Sommer 2023 transportiert Stefanis Bruder die Schreitende ab. Stefanie will sich um den Abtransport der Bogenschützin kümmern.
Ich hatte das eigentlich vor und muss dazu sagen, dass bei diesen Angelegenheiten mein Bruder eigentlich immer der ist, der das irgendwie alles wuppt. Der hat einen Anhänger, der weiß, wie man sowas macht. Ja? Also ich bin immer so, ich muss immer irgendwelche Leute zusammenstellen. Und deswegen war eigentlich mein Plan gewesen, dass ich meinen Bruder irgendwie bitte, dass wir das irgendwie gemeinsam machen können.
Aber am Ende ruft Stefanie ihren Bruder doch nicht an. Erst kommen andere Dinge dazwischen, dann schiebt sie die Aufgabe auf und dann ist die Statue verschwunden. Eine richtig bittere Nummer, ein hätte ich doch bloß. Erklärt auf jeden Fall, warum Stefanie sich verantwortlich dafür fühlt, die Statue wiederzufinden.
Jedenfalls beamt sie uns dann in das Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Sie schließt die Augen und beschreibt das Grundstück der resoluten Großmutter, die da immer mit Stefanis liebevoller Tante von München aus hingefahren ist, um die Wochenenden zu verbringen. In einem sehr kleinen Haus. Im Inneren getäfelte Wände, leinenbezogene Lampenschirme, grüne Fenstervorhänge und ein Kellerraum für Dia-Abende. Klingt nach bayerischer Piefigkeit, war aber der Wohlfühl-Kindheitsort für Stefanie und ihren Bruder. Hier roch es nach Bratkartoffeln mit Speck und die Zeit verging anders. Hier wurde stundenlang Karten gespielt und im Garten fangen zwischen den Kunstwerken des Großvaters. Eine kleine Welt in absoluter Gemütlichkeit. Im Mai 2023, kurz vor dem Verkauf des Grundstücks, fährt sie mit ihren Kindern noch einmal dorthin.
Ich wollte denen das so gerne zeigen, ja, dieses alte kleine Häuschen. Das hatte so im Keller so ein Bad so mit so einer kleinen Badewanne, so eine Sitzbadewanne, ja, also total schräg. Und wir haben das halt geliebt früher. Und meine Kinder, die fanden es total gruselig, ja, die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass wir da als Kinder gerne waren und dass wir abends in diesem kleinen, kacheligen Bad im Keller gebadet haben und dann im Keller geschlafen haben. Und für uns war das aber so, das war mal total schön bei unserer Großmutter. Gell? Also, wir haben es total geliebt.
Und die Kunstwerke im Garten? Für Stefanie waren die riesigen Nackten mit den spitzen Brüsten so normal wie jeder Baum, jede Gartenbank auf dem Grundstück. War halt Kunst von ihrem Opa. Die Kinder von Stefanie schauen eher peinlich berührt und finden alles an den Figuren wahnsinnig cringe. Bei diesem Ausflug im Mai 2023 entstehen die letzten Fotos der Bogenschützin.
Da war es wahnsinnig eingewuchert alles und hinter der Bogenschützin stand auch noch ein Baum und war aber irgendwie toll, die passt auch in dieses Verwilderte sehr gut. Aber sie war auf jeden Fall von der Straße zum Beispiel überhaupt nicht mehr zu sehen oder sowas. Ja, es war ein total eingewachsener, verwilderter Garten.
Im Februar 2024, da schaut Stefanie mit einem Mal ganz anders auf die Bogenschützin. Es ist der Moment, als sie plötzlich weg ist. Der neue Besitzer des Grundstücks erzählt damals, dass sie schon Monate vorher mit Sockel aus der Erde gehoben worden war, weil sie im Weg stand. Das kleine Haus wurde abgerissen und es wurde neu gebaut auf dem Grundstück. Die Bogenschützin lag hinter einer Hecke. Und einer der Bauarbeiter, der hätte da mal vorsichtig nachgefragt und sich ein bisschen dafür interessiert. Wahrscheinlich, weil im Sockel Folgendes stand. MS für Matthias Schumacher und dann 1937.
Also es fiel irgendein Wort und ich bin mir aber eben nicht mehr sicher, ob sie das Wort Nazi gesagt haben, aber dass es irgendwas fiel, das ist schon so in diese rechte Ecke, also dass es Kunst ist, die so in rechten Kreisen gefällt. Und das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, ah, stimmt. Ja, also davor habe ich das nie so gesehen, sonst war halt die Bogenschützen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so Leni Riefenstahl lässt grüßen. Ja, also das ist ja so diese schönen Körper, ja, und arisch und, ja. Also da habe ich gedacht, ja, logisch, das bedient ja total dieses Spektrum.
Wir sind bei diesem ersten Treffen mit Stefanie auch mit ihrem Bruder verabredet.
Der ist gerade unterwegs. Wir bereiten eine Videokonferenz vor.
Also 1, 2, 3, Test, Test, Test. Ja. Hören kann man dich. Wir würden dich vom Ding her auch gerne sehen, falls du eine Kamera zur Verfügung hast.
Die Aussagen von Stefanis Bruder haben wir zum Schutz seiner Persönlichkeitsrechte nachsprechen lassen.
Wir fragen ihn zunächst, mit welchem Aufwand er damals diese andere Skulptur, die Schreitende, abgeholt hat, wie viele Leute damit angepackt haben.
3 Leute. Das ist alleine unmöglich. Die wiegt wahrscheinlich 100 plus x Kilo. Und man konnte sie alleine auf einer Seite hochheben, aber unmöglich. Unmöglich auch nur darüber nachzudenken, sie alleine irgendwo hin oder draufzupacken. Also wir waren zu dritt bei der Schreitenden, um sie dann in einem Kippverfahren auf den Anhänger zu balancieren und da draufzustellen und zu sichern und dann mit dem Anhänger wegzufahren. Also keine One-Man-Show.
Okay, ist eine Aussage. Die Schreitende und die Bogenschützin, beide ähnlich groß. Wir suchen also nicht nach einem Einzeltäter. Er muss Hilfe gehabt haben.
Und Stefanis Bruder erinnert sich in unserem Gespräch dann auch, er hätte damals in der Kindheit entweder von seiner Großmutter oder seinem Vater diese Geschichte gehört, dass es da eine zweite Bogenschützin gäbe. Und die hätte Goebbels oder Göring gekauft. Stefanie ist total erstaunt, als der Bruder das erzählt und fragt sofort nach.
Bist du sicher, dass wir das schon als Kinder wussten? Weil ich erinnere mich da überhaupt nicht dran. Also ich habe das...
Das wusste ich immer, dass die bei Goebbels, dass der die gekauft hatte und dass die zweite bei uns steht. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob ich es mit 7 oder mit 12 erfahren habe, aber das weiß ich schon seit Jahrzehnten.
Stefanis Bruder ist bei diesem Telefonat sehr klar und rational. Und ein bisschen hinterfragt er auch, warum wir uns für diesen Diebstahl interessieren. Er geht davon aus, dass die Bogenschützin eingeschmolzen wurde, dass es bei diesem Diebstahl nur um den Materialwert ging. Und er misstraut der Vermutung, dass irgendwelche Menschen sich für das Objekt als Kunstwerk interessieren könnten. Geht's hier also vorwiegend um Geschichte oder geht's um Kunst?
Und die Frage, ist sie ein grandioses Kunstwerk oder nicht, die kann ich nicht beantworten. Aber für mich, also mir erscheint es so, sie hat vor allem dieses Interesse, weil sie in dieser Kunstausstellung war. Und nicht, weil man sagt, wow, der war so gut wie Picasso, man hat ihn nur nie entdeckt. Und ich habe kein künstlerisches Verständnis, um zu beurteilen, ist es wirklich Kunst, was er da gemacht hat oder nicht. Und ich glaube, der Wert hängt sehr stark damit zusammen, dass es Leute gibt, die es fasziniert, sich wie so Devotionalien von etwas zu holen, was eben mal in einer grauenhaften Zeit von Leuten gut befunden wurde, die Massenmörder waren.
Der Dreh- und Angelpunkt ist die große deutsche Kunstausstellung in München, bei der die Bogenschützin zu sehen war. Wenn es wirklich einen Zweitguss der Bogenschützin gab und der Josef Goebbels, dem Nazi-Propagandaminister, gehört hat, wo hat der die Bogenschützin gekauft? Bei der Ausstellung in München?
Oder hat er sie gekauft, weil es eine familiäre Verbindung in Berlin gab? Denn Stefanis Bruder erzählt uns noch, der Vater von Schumachers Frau Gertrud, ihr erinnert euch, diese resolute Großmutter, mit der Karten gespielt wurde auf dem Wochenendgrundstück, der Schwiegervater von Matthias Schumacher, also war ein hohes Tier bei der Reichsbahn in Berlin zur Zeit des Nationalsozialismus. In München würde man sagen, die Gesellschaft kennt sich, sagt Stefanis Bruder lächelnd. Aber nochmal, er ist komplett unsicher, ob es da wirklich eine intensive Verbindung gab und ob die zum Kunstankauf geführt hat.
Aber der Großpapi hatte ja für die Ufer Filme gemacht, ja?
Überlegt Stefanie. Haben sich Matthias Schumacher und Josef Goebbels da kennengelernt? Schließlich brachte Josef Goebbels die Ufer ja schnell unter die Kontrolle seines Propagandaministeriums.
In der einzigen Vita, die ich zum Künstler Matthias Schumacher gefunden habe, steht wenig Eindeutiges zu diesen Verbindungen. 1920 bis 1944, künstlerische Tätigkeit in Berlin, zeitweilig Dramaturg und Regisseur bei der UFA, steht da. Kulturfilme im Auftrag der Reichsbahnzentrale, verschiedene mittelgroße Figuren, 8 Großplastiken, zum Teil auf Münchner Ausstellung zu sehen.
Und ihr habt es am Anfang schon gehört? Das waren jetzt nicht irgendwelche Münchner Ausstellungen.
Stefanie macht im März 2024 3 Sachen. Sie zeigt den Diebstahl bei der Polizei an, in ihrem Wohnort in Bad Tölz. Sie hört Kunstverbrechen und dann meldet sie sich bei uns. Und Stefanie fragt gleichzeitig über eBay Kleinanzeigen, wer die Bogenschützin gesehen hat. Daraufhin meldet sich Johnny aus Utah. Als ich mit ihm Kontakt aufnehme, ist er sofort sehr auskunftsfreudig. 2 Dinge sind, seiner Meinung nach, besonders an der Bogenschützin. Und er meint damit für Sammler besonders großartig. Die gestohlene Statue stammt direkt aus der Familie des Bildhauers. Und sie war Teil der großen deutschen Kunstausstellung. Johnny schickt mir eine Sprachnachricht.
Es gab mehrere tausend Kunstwerke, die in der großen deutschen Kunstausstellung ausgestellt wurden. Schumachers Bogenschützin war in diesen Ausstellungen ein Kronjuwel. Viele der Werke sind im Krieg zerstört worden. Die meisten Werke, die dies überstanden haben, sind im Besitz des Deutschen Historischen Museums und des amerikanischen Militärdepots in Virginia.
Stefanie jedenfalls findet es erstaunlich, dass sie so wenig über ihren Großvater und dessen Kunst herausfindet, Johnny sie aber sofort mit Fotos und Auszügen aus Katalogen versorgen kann. Ist ihr Großvater und sein Werk also vielleicht wirklich eine große Nummer in der Sammlerszene?
Und das heißt, können seine Werke teuer verkauft werden? Mir gegenüber legt sich Johnny fest, wie viel die Bogenschützin bringen würde.
Dieses Werk würde sicherlich im sechsstelligen Bereich liegen. Unter anderem auch wegen der Verbindungen zu Goebbels, der großen deutschen Kunstausstellung und dem Fakt, dass viele dieser Werke im Krieg zerstört wurden.
Und dann lädt mich Johnny auf seine Farm ein, nach Utah, schickt ein Bild von einer Feuerstelle, Blick in die Berge und davor eine Statue einer nackten Frau. Die erinnert leicht an die Bogenschützin, hat aber keinen Bogen in der Hand. Es ist ein Hobby für ihn, die Sammlung mit Gemälden und Skulpturen aus den 30er Jahren ständig zu erweitern, schreibt er. Die öffentliche Meinung über diese Kunst sei ihm egal. Sammler in Europa allerdings seien da viel diskreter. An die ranzukommen, naja, er wünsche mir Glück. Ich bedanke mich für die Einladung, aber sorry, wird erstmal nichts. Und am Ende frage ich ihn dann noch, was er denn vermuten würde, wo die Bogenschützin sein könnte. Und was er da sagt, das erstaunt mich dann schon. Denn die Theorie vom Einschmelzen ist für Johnny überhaupt keine Option. Nächstes Mal bei Kunstverbrechen, Großpapi, Goebbels und die Nazikunst.
Wir nehmen euch mit zum Tatort, in ein oberbayerisches Dorf.
Denn irgendwie können wir uns nicht erklären, dass eine fast 2,40 Meter große Statue, bei der man vermutlich 3 Menschen braucht, um sie zu bewegen, geklaut wird, ohne dass irgendeiner etwas mitbekommt.
Was ist mit den wachsamen Nachbarn, wenn man sie wirklich mal braucht?
Und ist diese Bogenschütze nun ein Meisterwerk, ein Kronjuwel oder eher Porno? Darüber spreche ich mit Christian Fuhrmeister, dem Experten für die großen deutschen Kunstausstellungen in München.
Also ich sage jetzt nicht Porno, obwohl das Element Pornografie mit drin steckt. Aber von Gestik, Mimik, hier, was ist das da, wie nennt man diesen Thorax-Dings da, diesen ausgeprägten...
Sixpack,
ja. Also, das ist das wirklich triefende Rassepolitische.
Ihr könnt schon jetzt alle Folgen von Kunstverbrechen, Großpapi, Goebbels und die Nazikunst in der ARD-Audiothek hören.
Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin empfehlt Kunstverbrechen gerne weiter, wenn ihr mögt. Schreibt uns euer Feedback an kunstverbrechen@ndr.de und lasst uns, wo ihr könnt, Bewertungen da. Dann finden noch mehr Menschen diesen Podcast. Dafür natürlich auch dieses Mal schon jetzt. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss. Kunstverbrechen, Großpapi, Goebbels und die Nazikunst ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Torben Steenburg und Lenore Lötsch.
Redaktion bei dieser Folge hatten Juliane Bergmann und Alexandra Friedrich.
Die Produktion, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Martin Trautvetter.
Verantwortlich für die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen sind Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen und Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Wir bedanken uns bei Stefanie und ihrer Familie.
Und vielen Dank an alle UnterstützerInnen beim NDR und in der ARD. Und natürlich vielen Dank an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, für eure Hinweise, fürs Zuhören und fürs Mitfiebern. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp, und zwar von unseren KollegInnen des NDR-Landesfunkhauses Hamburg. Wenn ihr Fans von True Crime seid, dann ist der Podcast Gerichtssaal 237 vielleicht etwas für euch. Elke Spanner und Anna Rüther sprechen dort über einige der spannendsten Kriminalfälle, die in diesem Gerichtssaal, dem 237, in Hamburg verhandelt werden. Es geht um illegale Autorennen, Auftragsmorde oder Tötungen im Drogenwahn. Und um Fragen wie, wann ist man im juristischen Sinne eigentlich schuldig und wann nicht? Was ist der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Was ist Untersuchungshaft und wem droht sie überhaupt? Gerichtssaal 237 findet ihr in der ARD-Audiothek. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs. Den Link packen wir euch natürlich auch in unsere Shownotes.